Ja, nach dem kleinen Gang durch die Bilder, den wir in der vergangenen Vorlesung unternommen haben, gibt es heute nicht sehr viel zu wiederholen. Ich greife also stattdessen zunächst ein Stichwort auf, eine Anfrage, die auch von einer Kommilitonin oder ich glaube sogar von mehreren in den letzten Sitzungen so ins Spiel gebracht worden ist, nämlich die Frage, wie steht es eigentlich im Zusammenhang Traum und die Ergebnisse der modernen Hirnforschung? Da zerbrechen wir uns, könnte man ja denken, ein Semester lang philosophisch subtil den Kopf über die Differenz zwischen Traumerfahrung und Wirklichkeitserfahrung und übersehen, wie weitgehend die Hirnforschung inzwischen die Hirnfunktionen doch aufklären kann und auch beobachten kann. Haben wir also durch die Naturwissenschaften nicht längst eine ganz neue Sicht auf den Traum? Ich greife diese Frage gern auf, nicht zuletzt, weil ich weiß, wie sehr sowohl die Neurophysiologen selbst im Moment als auch populärwissenschaftliche Zeitschriften diesen Eindruck einer neuen Epoche vermitteln. In Deutschland gibt es also da im Moment viel zu lesen und zu diskutieren. Es gibt auch eigene Medien dafür. Es gibt zum Beispiel inzwischen neben dieser Zeitschrift Bild der Wissenschaft eine eigene Wissenschaftsillustrierte, die Geist und Gehirn heißt. Haben Sie vielleicht auch schon mal so am Kiosk gesehen. Das biomedizinische Teilgebiet Neurophysiologie oder Neurobiologie nennt sich heute Neurowissenschaft, erhebt also den Anspruch darauf, eine eigene Disziplin zu sein, eine selbstständige Disziplin zu sein. Und die Forscher vermitteln, dass es da bahnbrechende neue Erkenntnisse gibt, die man eben dank empirischer Forschung und in gewisser Weise jetzt sozusagen endgültig und richtig über die Funktionsweise des Gehirns gewonnen hat. Ich sage es einmal so, in der Tat gibt es Neues. Wenn man die Hirnforschung des 19. Jahrhunderts, als man den Schädel aufschnitt und hineinschaute, um das Träumen irgendwie zu sehen, sozusagen im Kopf, mit der Hirnforschung des 20. Jahrhunderts und derjenigen unserer Tage vergleicht. Es gibt nämlich vor allem einige neue Messmethoden und es gibt darüber hinaus, vielleicht ist das sogar ein noch wichtigerer Einschnitt, neue digitale Visualisierungsverfahren, die die Messdaten anschaulich darstellen. Dreidimensional und dergleichen. Bunt. Im Jahr 1924 gelang es, so viel zum Thema Messung, erstmals mittels außen auf dem Schädel angebrachten Elektroden, das heißt das lebende Gehirn dann beobachtend, die winzigen Spannungsunterschiede der Nervenaktivitäten im Gehirn zu messen. Dieses Verfahren des Elektroenzephalogramms, EEG, wurde perfektioniert und brachte der Schlafforschung die Möglichkeit, während des Schlafes Hirnaktivitäten zu messen. Man stellt auf diese Weise fest, dass jeweils bestimmte typische Wellenlängen zeitweilig im Schlaf im Hirninneren vorzuherrschen scheinen und dass augenscheinlich verschiedene Phasen des Schlafes unterschieden werden können, jetzt gemessen an diesen Wellenlängen. Es gibt sozusagen typische Profile. Es lassen sich diese Phasen eben anhand der Messdaten von außen als Mischung von Beta- und sogenannten Alpha-Wellen auf der einen Seite unterscheiden und zum anderen als ein sogenannter reiner Alpha-Wellenschlaf. Also Alpha-Wellen, Beta-Wellen, das braucht man jetzt nicht technisch auszubuchstabieren, sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche physikalische Koeffizienten. Es gibt also Phasen, in denen wir Alpha- und Beta-Wellen gemischt haben und zum anderen gibt es den reinen Alpha-Wellenschlaf. Dazu gibt es noch ein von außen wahrnehmbares zusätzliches Phänomen. Im Schlaf gibt es nämlich Phasen der Augenbewegung bei geschlossenen Augen. Unter den Lidern bewegen sich die Augen. Den sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, das ist also genau diese Phase, in der sich die Augen bewegen, nennt die Schlafforschung diese Etappe. REM-Schlafperioden treten durchschnittlich alle 1,5 Stunden auf. Ihre Länge beträgt rund 20 Minuten. Träume sind, das ist jetzt ein Zitat, Träume sind Halluzinationen visueller, auditorischer, motorischer und emotionaler Art. So fasst infolge dieses Befundes, es gibt diese Phasen, es gibt diese Augenbewegungen, etwa der Hirnforscher Gerhard Roth 1996 und auch in späteren Arbeiten den aktuellen Forschungsstand zusammen. Das heißt, wir haben also diese Phaseneinteilung, eine rein deskriptive Einteilung, und dann lautet die Hypothese der Hirnforschung, es handelt sich um, das ist jetzt eine sehr allgemeine Formulierung, Halluzinationen visueller, auditorischer, motorischer und emotionaler Art. Roth setzt folgende Bestimmung dann sogleich hinzu. Zitat, charakteristisch ist, dass wir nachher mehr oder weniger genau wissen, dass wir nur geträumt haben. Während des Traums sind wir uns entweder der Traumhaftigkeit des Geschehens gar nicht bewusst oder wir vermuten, hoffen oder fürchten inbrünstig, dass dies alles nur ein Traum ist. Gewissheit aber haben wir nicht. Weiterhin ist typisch, dass wir uns Träume nur sehr schlecht merken können. Kommt uns alles recht vertraut vor. Das wäre sozusagen also auch aus Hirnforschungsperspektive die Grundcharakteristik, dass wir im Traum nicht wissen, dass wir geträumt haben oder nicht sicher sind, dass wir träumen, wenn wir es denn als Traum erfahren. Der amerikanische Schlaf- und Traumforscher Hobson berichtet Roth weiter über den derzeit wohl führenden neurowissenschaftlichen Traumforscher, dieser Hobson. Roth fasst das ganz schön zusammen, deswegen zitiere ich den. Der amerikanische Schlaf- und Traumforscher Hobson geht davon aus, dass unser jeweiliger Wachheits- und Bewusstseinszustand vom Antagonismus zweier Systeme geregelt wird. Des monoaminergen, das heißt des serotonergenen plus noradrenergenen Systems der Rave-Kerne und des Locus coruleus und des cholinergen Systems des basalen Vorderhirns sowie der parabrachialen Kerne des Tegmentum andererseits. Das monoaminerge System fungiert als Fokussierungssystem. Es sorgt dafür, dass wir uns auf eine Sache oder wenige Dinge konzentrieren und bei der gedanklichen, perzeptiven und kognitiven Arbeit von unserer Erfahrung und der ihr innewohnenden Logik leiten lassen. Es ist das rationale System, heißt es weiter. Das cholinerge System, ich zitiere mal weiter, ist das kreative oder gar chaotische System. Es bringt kortikale Netzwerke im Zusammenhang mit Wahrnehmung und Gedächtnis in Bewegung. Nach Hobson ist während des Träumens das monoaminerge System inaktiv. Das cholinerge System hingegen hyperaktiv. Beide Systeme wirken auf das REM-Steuerungssystem, also dieses Augenbewegungssteuerungssystem in der Brücke, gemeint ist ein bestimmter Teil im Gehirn, ein. Zitat Ende. Damit haben Sie im Groben, also wenn man jetzt mal diese ganzen biochemischen Bestimmungen weglässt, das Grundmodell, das die aktuelle Hirnforschung mit den Messungen verbindet. Es gibt zwei Systeme, die regeln, ob wir träumen oder nicht. Das eine genannt das rationale System, das andere kreativ, chaotisch, wie auch immer. Und die beiden spielen so zusammen, dass entweder das eine oder das andere dominiert. Das ist also das Modell. Würde jetzt sagen, könnte sein. Nun würden wir sagen, naja, diese beiden, also dieser Dualismus Rationales auf der einen Seite, Kreatives, also es kommt uns schon recht vertraut vor. Das sind sozusagen, also jetzt sind es also Systeme im Gehirn, sonst könnte man es auch sonst als Tendenzen bezeichnen, aber gut. Was in dieser Theorie aber eben unklar ist und auch als unklar bezeichnet wird, also es wird nicht diskutiert, dass das unklar ist, aber es geht klar daraus hervor, das Modell erschöpft sich darin. Diese beiden Modelle und jeweils, also diese beiden Systeme, eins von beiden dominiert. Die Frage ist nicht geklärt, wovon hängt wiederum ab, ob jetzt gerade das eine oder das andere System aktiv ist. Also die Tatsache, dass das eine überwiegt, erklärt, dass wir träumen, also was heißt erklärt? Korreliert mit den Träumen, soll erklären, dass wir träumen. Was nun aber wiederum diese Balance regelt, bleibt offen. Sie merken insgesamt nicht nur an dem Ton, mit dem ich jetzt hier einen Hirnforscher vorgelesen habe, der einen anderen Hirnforscher zitiert, dass es sich um ein relativ hypothetisches Modell handelt und dass natürlich mit diesen beiden Systemen der Erfahrungscharakter, den Roth ja vorher beschrieben hat, zwar eingefangen wird oder sozusagen erläutert, aber dass auf diese Erfahrungsdimension im Modell selber im Prinzip nicht Bezug genommen wird. Es ist so eine Art zugrunde liegender doppelsystemischer Zusammenhang. Über Modellierungen diesen Typs liegt ein grundsätzliches Problem, das man, finde ich, aus dem Zitat auch schon ganz gut heraushört. Hirnmessverfahren messen eben allein bestimmte in ihrer Funktion zwar offenkundig notwendige, in ihrer Rolle aber letztlich unbekannte Aktivitäten. Also in ihrer Rolle in einem etwas umfassenderen Sinn. Warum werden sie wann aktiv? Warum hören sie wann auf, aktiv zu sein? Und was bedeutet Aktivität in diesem Kontext? Wir können ohne Gehirn nicht träumen, wie wir ohne Beinmuskeln nicht laufen können. Gemessen werden kann aber mit dem EEG und auch mit anderen Messverfahren, die zum Beispiel Energieverbräuche visualisieren, nicht mehr als die Tatsache, dass da physiologische Aktivitäten stattfinden. Dass also Nerven aktiv sind, dass Energie verbraucht wird, dass Strom einer bestimmten Wellenlänge fließt. Gemessen werden also Umstände, physiologische Begleitumstände und nicht Sachen selbst. Ob die Begleitumstände ihrerseits nun wiederum kausal sind, ob sie also Ursachen des Träumens sind oder aber Folgen des Träumens oder eben schlicht normalerweise vorhandene Begleitumstände, also sozusagen Möglichkeitsbedingungen des Träumens, aber nicht unbedingt Ursachen, dies kann die empirische Hirnforschung selbst nicht klären. Nicht zuletzt aus einem Grund, der keineswegs trivial ist, sie weiß ja selbst stets nur aus der Alltagserfahrung, was Träumen ist, was sie selbst als das Phänomen anspricht, was da passiert, während ich im Hirn etwas messe. Mit anderen Worten, der Hirnforscher muss stets die Versuchsperson fragen, hast du geträumt? Um die Wellenlängen, die gemessen sind, in ein Verhältnis zum Phänomen Traum zu bringen. Diese Antwort wird die Versuchsperson geben, aber sie gibt sie natürlich auf der Basis einer Alltagserfahrung, eines Weltzugangs sozusagen, der mit dem Messwert insofern nichts zu tun hat, als er ihm einfach vorausgeht. Die Hirnforschung befindet sich damit in der Rolle eines Astronomen, der sozusagen einen unbekannten Himmelskörper beobachtet, ohne dass er sich vorweg sicher sein kann, ob dieser Himmelskörper durch Kausalgesetze bewegt wird, also ein Stück Natur ist, zum Beispiel ein Meteorit, oder ob nicht möglicherweise Eigenbewegungen im Spiel sind, also unbekannte Ursachen jenseits der Naturgesetze, die die unbelebte Natur betreffen, oder die unbeseelte Natur. Also ob es sich beispielsweise um ein Fluggerät handelt oder um ein Lebewesen. In einem solchen Fall, wenn man nicht weiß, welche Art von Gesetzmäßigkeit das Phänomen untersteht, dann erlaubt die gemessene Flugbahn keine Aussagen über den Charakter des Objekts. Eben deswegen, weil es keinen Rahmen gibt zur Interpretation der Messdaten, die dieses unbekannte Objekt betreffen. Ein ähnliches, qualitativ unbekanntes Objekt ist die Traumerfahrung für die Hirnphysiologie. Aus Sicht der Philosophie verwundert es also nicht, dass der methodologische Ansatz der Neurophysiologie nichts anderes als letztlich spekulative Vermutungen zulässt. Die neuen Erklärungen sind keine Erklärungen. Es sind vor allem Einblicke, sagen wir mal. Man sieht da etwas, ohne genau sagen zu können, was man sieht. Man sieht etwas, was dazugehört. Man sieht, dass das Gehirn aktiv ist. Man sieht bestimmte Modi dieser Aktivität. Und dass es eben nicht aktiv ist. während wir träumen. Zur Lokalisierung bestimmter Aktivitäten im Gehirn, das ist ein weiteres Forschungsfeld, dem sich die Hirnforschung widmet, zu lokalisieren. Auch das ist keine Erklärung, sondern es ist eine räumliche Situierung bestimmter Phänomene im Gehirn, jeweils bestimmter Phänomene an jeweils bestimmten Stellen im Gehirn, gibt es außerdem, jenseits eben dieser Messungen, die Schlafphasen unterscheiden, fein auflösende Bilder inzwischen, bunte Bilder, die mit Verfahren wie PET oder fNMR ebenfalls Aktivitäten in Hirnregionen erfassen können. Zeitweilig dachte man, das liegt auch diesen Versuchsaufbauten zugrunde, und dieser Gedanke stammt noch aus der Anatomie des 19. Jahrhunderts, man dachte, es ließen sich mittels der neuen bildgebenden Verfahren Hirnaktivitäten gleichsam geografisch einkreisen. Daher auch die in der Hirnforschung angestammte, aus der Phase der Anatomie stammende Rede von den Zentren, die es da gibt. Zentrum fürs Rationale, Zentrum fürs Emotionale etc. Zentren, die auch im Zitat eben enthalten waren, wobei Sie schon gemerkt haben, da wird jetzt von System gesprochen. System ist eine sehr viel abstraktere Angelegenheit als ein Zentrum. Also da ist im Moment ein Paradigmenwechsel in Gange. Der Grund ist, dass sich diese Vermutung, dass sich bestimmte typische Aktivitäten des Gehirns jeweils in bestimmten typischen Hirnregionen abspielen, gerade durch die neuen Sichtbarmachungsverfahren in den letzten Jahren zerschlagen hat. Bei den meisten komplexeren Aktivitäten sind offenkundig verzweigte, weit auseinanderliegende Hirnregionen aktiv. Und was für die Hypothesenbildung noch schwieriger ist, diese verzweigten Hirnregionen sind durchaus nicht typisch immer die gleichen, sondern im Einzelfall können jeweils immer auch andere beteiligt sein als in vergleichbaren Fällen bei anderen Personen. Diese Lokalisierungsmodellierung im Grunde eigentlich vom Tisch fegenden Messungen werden dadurch noch komplizierter, dass sich auch in der klinischen Forschung gezeigt hat, dass ganz selten die Zerstörung einer Hirnregion tatsächlich zum Totalausfall der dort vermuteten Aktivitäten führt, Fähigkeiten des Menschen. Eher scheint es, dass das Hirn ein ungeheuer flexibles Organ ist, das sich flexibel halten kann, auch im erwachsenen Zustand, und über seine äußerst vielgestaltige Anatomie hinweg sozusagen Standbeine und Spielbeine souverän wechseln kann. Das heißt, diese Lokalisierungsversuche haben in dem Sinne nicht weitergeführt, sie führen auch in Sachen Traum nicht weiter. Also beim Träumen sind im Prinzip keine anderen und auch nicht sehr viel weniger Hirnregionen beteiligt als im Wachzustand, in unterschiedlichen Wachsituationen auch. Der Traum ist, wie übrigens auch das Denken, ein ganz besonders hartnäckiger Fall für diese einkreisende empirische Forschung mittels solcher Aktivitätenbilder. Auch das gute alte Schlafphasenmodell, das ich am Anfang vorgestellt hatte, steckt in vielem in einer Sackgasse. Nachdem es eine Zeit lang so schien, als träume man tatsächlich in dieser REM-Phase, also in der Phase, wo auch die Augenbewegung gemessen werden können. Man hatte das zunächst durch Weckversuche herausbekommen. Aus dem REM-Schlaf geweckte gaben an, sie hätten gerade geträumt. Nachdem das eine Zeit lang also die These war, steht inzwischen fest, dass Menschen durchaus auch außerhalb der REM-Phase träumen. Also auch dann beim Wecken sagen, sie hätten gerade geträumt, während aber zugleich kein REM gemessen wurde. Außerdem ist es auch so, dass wenn das Hirnareal zerstört wird, das für die REM-Auslösung als verantwortlich gilt, träumen die Menschen weiter. Außerdem, noch so ein Befund, zwar stört das künstliche Verhindern von REM-Schlaf bei Versuchspersonen die Fähigkeit, sich etwas tagsüber Neuerlerntes zu merken, also wenn man die künstlich daran hindert, überhaupt in diese REM-Phase hineinzukommen im Schlaf, dann wird das die Fähigkeit, sich tagserlerntes neu zu merken, auf Dauer gestört. Wenn man aber den REM-Mechanismus völlig zerstört, also im Hirn durch irgendeine Intervention, dann entstehen keine Gedächtnisprobleme. Was also halten wir im Kern in Händen über diese offenbar wackelige Zuordnung des Träumens zur REM-Phase im Schlaf hinaus? Bisher konnten, so folgert ein Autor aus dem Jahre 2004, bisher konnten Forscher nichts finden, wodurch sich Träumender von traumlosem Schlaf physiologisch eindeutig voneinander unterscheiden lassen will. Gibt es also, folgert dieser Autor, Bewusstseinszustände ohne neurologische Entsprechung? Müssen wir nicht klären, aber bislang sieht es eben so aus, dass gerade die Differenz, die jetzt uns interessiert, die Differenz zwischen Träumen und Wacherfahrung neurophysiologisch keinerlei greifbares Gegenstück hat. Und wie gesagt, alles, was wir so an Begleitumständen zum Träumen inzwischen an Daten haben, ist eben wegen des Status dieser Daten so etwas wie ein interessanter Begleitumstand. Also es ist eine zusätzliche Illustration von dem, was wir leiblich tun oder erfahren, wenn wir träumen. Und es ähnelt eben den Befunden, die man hat mit solchen Messgeräten, wenn wir nicht träumen. Wie Sie wissen, ist das mit der Neurophysiologie im Zusammenhang des Bewusstseins derzeit mächtig in der Diskussion. Also diese ganze Neurodebatte ist ja so ein Stichwort auch. Nicht zuletzt, würde ich jetzt böse sagen, weil die Hirnforschung, nachdem sie ein Jahrzehnt lang besonders finanziell gefördert wurde, derzeit um die Forschungsgelder bangt, die eben jetzt nicht mehr fließen. Gleichwohl mache ich noch einmal auf die wissenschaftstheoretisch präzise Formulierung des eben zitierten Autors aufmerksam. Was immer die Hirnphysiologie derzeit diskutiert, und das betrifft jetzt auch das große Thema freier Wille, es handelt sich bei den Messdaten allenfalls um gemessene Begleitumstände dessen, was jeweils Thema ist. Denken, Wille oder eben Traumerfahrung und Träumen. Um Erklärungen handelt es sich nicht. Wissenschaftstheoretisch müsste man sogar noch skeptischer sein und sagen, eigentlich handelt es sich, was das Phänomen Traum angeht, noch nicht einmal um empirische Eingrenzungen. Aus dem Grund, den ich eben schon mal angedeutet habe, die Hirnforschung kann ja mit den Mitteln ihrer eigenen Disziplin Traum und Nichttraum gar nicht unterscheiden. Die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob jemand geträumt bzw. nicht geträumt hat, ist in der griechischen Antike wie heute die gleiche geblieben. Ob ich nun parallel ein EEG abnehme oder nicht, ich muss stets erst die betreffende Person fragen, ob er oder sie tatsächlich geträumt hat. Um eben sicher zu sein, dass dieses Phänomen, das wir Traum nennen, bei der Messung tatsächlich mit im Spiel war. Und also auch vielleicht gemessen worden ist. Allein durch das Gerät kann ich weder die Tatsache ermitteln, ob jemand träumt, noch das Spezifische des Träumens unterscheiden. Ich habe, wie gesagt, etwa auch bei diesen ruckartigen Augenbewegungen keine Erklärung, sondern eben einen physiologischen Umstand, eine Bedingung, eine möglicherweise notwendige Bedingung des Träumens. Soweit zu den aktuellen naturalisierenden Trends in der Thematisierung des Traums. So sehr es sich bei den durch das technische Registrieren von neuronalen Aktivitätsmustern eröffnenden Einblicken um eher ornamentales und ich würde sagen, aus unserer Sicht ein bisschen naives Wissen handelt, sehen wir eben doch, dass dieses Thema eben verbunden mit den Darstellungsmöglichkeiten und der Seriosität sozusagen dieser Anmutung, es ist Naturwissenschaft, ungeheuer reizt und zu Debatten herausfordert. Also wen das interessiert, ich empfehle jetzt nicht so arg gerne Texte von mir, obwohl ich da eben, aber zu der freie Willensdebatte, mit dem Tenor, den ich eben angerissen habe, habe ich auch was Längeres gerade in der Philosophischen Rundschau geschrieben. Also wer Interesse hätte, da jetzt das Thema, sich zum Thema freier Wille zu informieren oder munitionieren, könnte da noch mehr nachlesen. So, nutzen wir die letzte Vorlesung jetzt für den Versuch einer Wiederaufnahme der eingangs, also in der ersten Vorlesung am 27. Oktober, in den Blick genommenen Fragen. Wie stellt sich die Philosophie, wie stellen sich die Wissenschaften jenes eigenartige Phänomen namens Traum eigentlich vor? Und wie begreifen Sie die dazugehörige Dimension der Erfahrung? Dies war ja unsere Ausgangsfrage gewesen. Und ich hatte in dieser ersten Vorlesung gewissermaßen drei Einstiegsthesen angeboten. Und diese sind ja auch ein Stück weit dann der rote Faden der Vorlesung gewesen. Erstens war die These, gibt es wenig systematisch gehaltvolle Theorien des Traums. Das Thema fristet ein Schattendasein, auch in der Philosophie, die an sich ja die traditionell allzuständigste Wissenschaft ist, die wir haben. Zweitens ist der Traum dennoch alles andere als ein unwichtiger Gegenstand. Die Alltagskultur, die Literatur und die Künste wurden durch alle Zeiten hinweg vom Träumen angezogen und auch in der Theoriebildung. Das ist jetzt natürlich sehr viel deutlicher zu sehen als zu Beginn der Vorlesung. Auch in der Theoriebildung zeigt sich an den verstreuten Stellen, an denen vom Traum die Rede ist, durchaus, dass der Traum zwar selten behandelt wird, aber dort, wo er behandelt wird, vielleicht sogar ein umso brisanteres Thema ist. Jedenfalls, wenn man genau genug hinguckt. Wenn Descartes eben an der Möglichkeit, man träume vielleicht bloß, seinen berühmten radikalen Zweifel vorführt, so nimmt er den Traum ernst. Er präsentiert ihn uns als maximale Herausforderung des Denkens. Auch wenn aus der sechstägigen Meditation des Descartes, wie wir wissen, dann am Ende glanzvoll diese Unwiderleglichkeit des Cogito und auch der gute Gott heraustreten. Oder denken Sie an Kant. Seine Anthropologie erklärte uns den Traum als eine Art nützlicher Plage. Nur ausgerechnet jenes gänzlich sinnlose nächtliche Spiel der Einbildungskraft bewahrt uns vor dem Tod. Was für eine merkwürdige, vernunftfreie und doch irgendwie zur Selbsterhaltung vernünftig beitragende Fügung. Kant sprach hier an dieser Stelle vom Leben, dem das Träumen diene. Eine bei Kant unterbestimmte Kategorie, auf die er sonst eigentlich nicht zurückgreift. Gerade der Albtraum sei nützlich, weil er unsere Lebensgeister weckt. Eine etwas gezwungene, haben wir gesehen, an das Vernunftsystem Kants merkwürdig angehängt wirkende Erklärung. Oder denken Sie an jene schon von Platon an, über Aristoteles und das Mittelalter, über Descartes und Leibniz bis hin zu Schopenhauer und Freud erneuerte Einsicht, die auch brisant ist. Aktuell besitzen wir keine Mittel, die Wacherfahrung von der Traumerfahrung zu unterscheiden. Das war ja auch in diesem Zitat dieses Hirnforschers Roth am Anfang konzidiert: Während wir träumen, wissen wir nicht, ob wir schlafen oder träumen. Das hätte sozusagen genauso Platon sagen können. Aktuell besitzen wir diese Differenzierungsmittel nicht. Es gibt auch keinerlei Argument, heißt das im Klartext, mit dem sich die Wachvernunft von beliebigen Traumillusionen selbst mit ihren eigenen Mitteln also unterscheiden könnte. Das Argument bleibt: Was wir jetzt gesprochen haben, das könnten wir ebenso gut im Traume zu sprechen glauben. Und wenn wir im Traum über etwas zu sprechen meinen, so ist ganz wunderbar, wie ähnlich dieses jenem ist. Das hatte der Knabe Theaetetos im Gespräch mit Sokrates gesagt. Und Sokrates hatte bestätigt, in der Tat könne eben, ich zitiere nochmal, darüber gestritten werden, was Schlaf ist und was Wachen. Die Romantik hatte eben diese Ununterscheidbarkeit pathetisch herausgehoben und auch emphatisch betont, also überschwänglich, auch lebenspraktisch nutzbar gemacht. Vielleicht steht ja, richtig genommen, das Träumen für eine Dimension, die die schnöde Realität transzendiert. Und zwar nicht, romantische Perspektive, nicht, weil die Welt eigentlich ein Traum wäre, sondern weil sich uns im Übergang zwischen dem, was vermeintlich getrennt gehalten werden muss, also im Übergang zwischen Traumfantasie und Realität, eine neue Form von Welterfahrung und Welt auftut. Mit dieser Vermutung zeigt uns gerade die Romantik den Traum als zwar marginal, aber philosophisch im Grunde zentral. Ende des 19. Jahrhunderts haben wir dann prompt, was es als offizielle Wissenschaft seit den Zeiten von Artemidor oder Synesios oder dem Renaissance-Pendant des Synesios, Sie erinnern sich vielleicht noch, Girolamo Cardano, alles Leute, die ja auch nicht in einem neuzeitlich strengen Sinne Wissenschaftler waren, noch nicht gab. Also Ende des 19. Jahrhunderts haben wir das, was es vorher noch nicht gab, nämlich eine wissenschaftliche Anerkennung und auch eine Verwissenschaftlichung dieses Objekts Traum. Diese Zone hat man jetzt relativ genau angesehen. Von der Romantik an, diese eigentümliche Verschiebung im Laufe des 19. Jahrhunderts hin zu einem erstens anthropologisch-wissenschaftlichen Interesse an der Traumerfahrung und dann zweitens so etwas wie einer Traumwissenschaft. Dies war die dritte Einstiegsthese gewesen, die ich an den Anfang der Vorlesung gesetzt hatte. Ende des 19. Jahrhunderts erleben wir eine philosophisch betrachtet durchaus erstaunliche Karriere des Traums im Umkreis der empirischen Wissenschaften, unter anderem in der Psychologie und der Medizin. Und mit dem Jahr 1900 formiert sich eben diese regelrechte neue Traumwissenschaft, die Psychoanalyse, programmatisch sozusagen von Freud im Jahr 1900 ausformuliert. Wir haben uns die Freudsche Traumtheorie genau angesehen und auch betrachtet, wie stark sie dann das weitere 20. Jahrhundert beeindruckt und geprägt hat. Es gibt ein ganzes Feld von einzelnen, zwar Freud-kritischen, im Großen und Ganzen jedoch seiner Idee der symptomatischen Trauminterpretation durchaus eng verbundenen Theorien. Theorien eines gleichsam gesellschaftlichen oder auch historischen Unbewussten, könnte man sagen, das sich dann in den manifest gegebenen Erfahrungsmustern und in den Träumen und Utopien der Menschen verbirgt. Jetzt durchaus in einem kollektiveren Sinne, als das Freud mit seinem klaren, patientenzentrierten Interesse überhaupt so bewegt hat, jedenfalls den frühen Freud. Was ist in den Jahrzehnten nach Freud auch gab, waren allerdings auch eben grundsätzlichere Einwände gegen seine Traumwissenschaft, also nicht Kritiken, die darauf hinauslaufen, dass Freud bestimmte gesellschaftliche Dimensionen ignoriert hat, die seine Wissenschaft auch haben könnte, sondern die den Einsatz der Psychoanalyse kritisch ins Auge fassen. Das sind dann auch letztlich Einwände überhaupt gegen diese vermeintlich gelungene Verwissenschaftlichung des Traums. Sie erinnern sich zum Beispiel an Foucault und Binswanger oder Binswanger in der Foucault'schen Interpretation. Was sagt Freuds Theorie überhaupt über den Status der manifesten Traumerfahrung? Umgeht die Psychoanalyse nicht im Grunde so schnell wie möglich den Traum als solchen? Und taucht dann möglichst schnell sozusagen in die Tiefe der angeblich unterhalb des manifesten Traums verborgenen und nur durch Deutungsarbeit fühlbar zu machenden Erinnerungen ein. Psychologisiert Freud nicht eher den Traum, als dass er die volle Wucht der ontologischen Frage überhaupt zulassen würde, die der Traum in seiner Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit mit unserer individuellen Welt an uns richtet und an unser Wirklichkeitsverständnis. Domestiziert Freud nicht den Traum? Diese erkenntnistheoretischen Einwände, wir hatten gesehen, das macht sich auch an dieser etwas schwankenden Rede Freuds von Traum als Bild oder Traum als Schrift oder Traum als Rätsel oder Hieroglyphe und so weiter fest. Also im Grunde bleibt da was ganz Entscheidendes von Anfang an ungeklärt. Dieser erkenntnistheoretische Einwand trifft sich mit radikalen politischen Einwänden, die herkommen sozusagen von dieser anderen, von dieser praktisch gesellschaftsorientierten Seite her, etwa den Einwänden der Psychiatriekritik, etwa Deleuze und Guattari. Da war ja der Einwand gewesen, Freud presse den Traum nicht nur in eine Schablone der Normalität, sondern er bezeichne als Krankheit, was man eben auch als Anfrage an die wirklichkeitsversessene Ordnung unserer Welt betrachten könnte. Auch mit Deleuze und Guattari führen Traum und noch mehr der Wahnsinn auf eine Frage zurück, die nicht mehr eine Problemstellung innerhalb der Ordnung der wirklichen Welt ist, sondern eine, die die Wirklichkeit als Ordnung insgesamt in Frage stellt. Es kann nicht einfach nur darum gehen, das war der Tenor solcher Kritik in gewisser Weise sowohl der erkenntnistheoretischen als auch dieser radikalen, gesellschaftskritischen, sage ich mal, es kann nicht einfach nur darum gehen, den Traum zu erklären oder therapeutisch nutzbar zu machen, sondern man muss nach der Wirklichkeit fragen, in der der Traum als Traum gilt und in der man etwas als geträumte Form der Erfahrung von der Realität und der Erfahrung dieser Realität unterscheidet. Man kann nicht die Sphäre der Träume begreifen wollen, ohne darüber nachzudenken, wovon der Traum einen Unterschied machen soll. Im Gegenteil, man müsste vielleicht sogar erst einmal begreifen, was es mit der sogenannten Realität auf sich hat, bevor man die Traumfrage richtig stellen kann. Für uns ist diese wirklichkeitskritische Blickwendung, sozusagen diese Sprengperspektive, die in der philosophischen Freud-Kritik liegt und in diesen radikaleren gesellschaftsorientierten Kritiken, für uns ist die nicht ganz so ungewohnt, wie sie wahrscheinlich im Kontext der orthodoxen Psychoanalyse war. Denn in gewisser Weise haben wir diesen Blick, also den Blick nicht allein auf den Traum, sondern eben auch auf die Frage nach dem anderen, also nach dem, was wir vom Traum unterscheiden, von Anfang an zum Blickwinkel unserer Vorlesung gemacht. Ich hatte das von vornherein versucht, deutlich zu machen. Gefragt werden sollte in dieser Vorlesung nicht allein nach verschiedenen Theorien des Traums oder nach der Geschichte der Traumtheorien, sondern nach der Art und Weise, in der man in verschiedenen Epochen etwas als einen Traum von etwas anderem unterscheidet, das als nicht geträumte Realität, als wirklich, als wachwirklich, als teilbar wirklich, mitteilbar wirklich oder wie auch immer gilt. Wie ist die Differenz von Traum und Wachwirklichkeit beschaffen? Wie funktioniert sie und welche Funktion hat diese Differenz? So lautete damit ja die Leitfrage unseres historischen Durchgangs. Und wir haben diese philosophisch distanzierte Frage auch im Blick auf die unterschiedlichsten Texte immer wieder versucht zurückzugewinnen. Nach dem Traum fragen heißt immer auch nach dem zu fragen, was Wirklichkeit heißt. Sie haben es unterwegs gemerkt, nicht alle der von uns besichtigten Texte oder Autoren haben sich jetzt mit dem, was sie selber gemacht haben, mit ihren eigenen Theorieanstrengungen, auf der Höhe dieser reflexiven, also unserer gleichsam um die Ecke gedachten Fragestellung bewegt. Dieser Perspektive also nicht nur über das Phänomen nachzudenken, das Phänomen Traum, sondern eben nach dieser Differenz von Traum und Nicht-Traum zu fragen. Deswegen habe ich mir gedacht, man könnte vielleicht zum Abschluss versuchen, die behandelten Autoren, nur ganz grob, aber vielleicht ist das doch nochmal interessant und führt uns das nochmal so etwas als Panorama vor Augen, die behandelten Autoren entlang dieser Frage nochmal zu gruppieren. Also entlang der Frage nach der Problemsensibilität, sage ich mal. Und dann könnten wir uns bei der Gelegenheit einfach nochmal deren letzte Auskünfte anschauen, jetzt im Blick auf die Frage nach der Realität. Also sozusagen deren letzte Auskünfte in Sachen Realismus. Wenn Sie sich an die Diskussionssitzung kurz vor Weihnachten erinnern, da hatten wir, das war, war nur als Strukturierungshilfe gedacht, die behandelten Autoren einmal anhand der Frage, ob sie eher eine physiologische, also eine körperbezogene Traumtheorie und auch dann entsprechende Traumerklärung entwerfen oder ob sie eher eine erfahrungsbezogene Traumtheorie anbeten, zwischen zwei Pole eingetragen. Links Körpererscheinung, rechts Erfahrungsdimension. Also aus meiner Sicht links und rechts. So war das, so hatte das ausgesehen. Und ich habe die jetzt neu dazugekommenen Namen unten noch mit Blau, leider sieht man das nicht so gut wieder, hier mit Blau noch nachgetragen. Also diese Gruppe von Autoren hatten wir gar nicht behandelt bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe es jetzt also auch nochmal so versuchsweise eingetragen. Sie erinnern sich, das war also ganz grob so ein Versuch, auf der Achse dieser beiden Pole eher Körpererscheinung, Blick von außen heißt das auch zugleich, oder eher Erfahrungsdimension zu verteilen. Es gibt einige, wo wir sagen würden, das ist eigentlich genau dazwischen, aber es, man kann auch bestimmte Theoriearchitekturen relativ eindeutig auf eine Seite setzen. Unter der Fragestellung nun, wer entwirft uns eine, sagen wir, eine realitätsorientiertere, eine Theorie des Traums, die die Realität als eine Realität unterstellt, als eine bekannte und selbstverständlich zu unterstellende Realität, auf der einen Seite, oder aber wer liefert uns eine realitätsinfragestellende, eine die Realität relativierende Theorie des Traums, also eine Theorie, die auch der Differenz von Traum und Realität dann eine spezifische Bedeutung beimisst und damit auch unser Wirklichkeitsverständnis hier und jetzt tangiert, ergäbe sich ein neues, etwas anderes Bild. Also auch wieder so einfach so ein grober Gruppierungsversuch. Wir hätten so etwa dieses Bild. Kann man jetzt im Einzelnen auch wieder diskutieren, ob die Positionierungen so richtig passen. Mir kommt es mehr so auf die Grundidee an. Also die eine Seite würde jetzt heißen, feststehende Realität. Realität wird unterstellt, eine Art Realismus im Rücken des Traumtheoretikers selbst. Die andere Seite wäre Infragestellung der einen Realität und ein Pluralismus der Ordnungen. Da haben wir natürlich die Antike hier sehr weit auf der Extremposition und vielleicht mit einer gewissen Vorsicht, so wie ich es jedenfalls versucht habe zu präsentieren, auch die Autoren Binswanger, Foucault, Deleuze, Guattari, die also ja auch ihrerseits in Teilen mit auf die antike Erfahrung nochmal rekurrieren, auch wieder relativ weit auf der Seite dieses einen Extrems, die Romantik auch, würde ich sagen. Ich habe sie jetzt mal aus bestimmten Gründen nicht ganz so weit nach außen positioniert. Und wir haben auf der anderen Seite hier auch relativ klar zuzuordnen so ein paar Namen. Wir sehen, zum einen haben wir jetzt gemessen an der Grafik vorher, wo es um den Traum als Körpererscheinung oder aber als Erfahrungsphänomen oder Erfahrungsdimension ging. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit dieser beiden Bilder. Die Vertreter des Traums als physiologisches Phänomen, als Körpererscheinung, sind nämlich offenkundig tendenziell Realisten, was ihre sozusagen traumtheoretische Grundeinstellung oder ihre wirklichkeitstheoretische Grundeinstellung angeht. Der Realismus kann, und vor allem seit der Neuzeit ist das der Fall, das sieht man hier auch ganz gut, ein Naturalismus des Traums sein. Also ein Realismus, der sich auf eine naturwissenschaftlich definierte Realität stützt. Anders ausgedrückt, die Körpertheorien des Traumes tendieren dazu, eine fraglose Konzeption der Wachwirklichkeit als Realität einfach zu unterstellen und den Traum als Sonderfall, als gefährliches Zerrbild oder als physiologischen Überrest von Realität zu beschreiben. Als etwas, das wir sozusagen real verorten können, aufbewahrt etwa im Inneren der Psyche. Insofern ist auch Freud dort, wo er den psychischen Apparat konstruiert und so weiter, eher auf dieser Seite einzuordnen, auch wenn es in Richtung auf Erfahrung, gerade auch die Erfahrung des Kranken, deswegen habe ich hier mal so diesen Pfeil mit Fragezeichen gemacht, bei Freud natürlich auch diese Rede, Sie erinnern sich, von der anderen Wirklichkeit, von der inneren Wirklichkeit gab, die ja immerhin dem Realitätsprinzip und der Wirklichkeit, für die der Analytiker einzustehen hat, entgegenstehen kann. Also man kann sich diesen Typ von naturalistischem Realismus so vorstellen, dass der Traum etwa im Inneren der Psyche aufbewahrt ist, vielleicht auch sogar in einem bestimmten dafür real vorhandenen Organ. Sie erinnern sich, das war schon bei Descartes so, dass er den Traum im Gehirn angesiedelt hat. Neben dem ganzen Traumargument hatte er auch eine physiologische Traumtheorie. Oder aber der Traum hat eben seinen Platz im Leben des Körpers ganz allgemein, aber eben im physiologischen Leben, das wäre etwa Kant. Auch Kant gehört relativ eindeutig, letztlich, das hatten wir auch gesehen, auf diese realistische Seite. Die Hirnforschung natürlich auch. Zumindest da, wo sie methodennaiv ist, wo sozusagen die Brechungen mitgedacht werden, die durch die Technizität der Darstellungen reinkommt und durch die Art des Versuchsaufbaus, ist es natürlich eine andere Sache. Zum anderen haben wir da die Konzeption einer durch den Traum kompromittierten und vielleicht auch in ihrer Einheit dann eben überhaupt nicht selbstverständlichen Realität. Hier könnte man in aller Vorsicht eine Linie ziehen. Das wäre also die andere Seite, diese hier, die auch korrespondiert mit diesen Traumtheorien, also die den Traum als Erfahrungsdimension begriffen haben, als etwas, was man sozusagen nur von innen erleben kann. Das kann, muss aber nicht, auch mit einer sozusagen realitätskritischen Position einhergehen. Kann, muss aber nicht, schönes Beispiel, Schopenhauer, der nimmt den Traum als Erfahrungsdimension und trotzdem hat er auch eine relativ sozusagen materialistische und in gewisser Weise auch realistische Position, was dieses So-Sein des Willens angeht, als die eigentliche Dimension unter allem. Ja, also wenn wir diese Seite angucken, kann man in aller Vorsicht hier vielleicht so eine Art Linie ziehen. Oder hier so runter. Das hatte ich zum Ende der letzten Vorlesung auch schon einmal nahegelegt. Seit den Griechen hat sich die Konzeption der einen Realität zunächst immens verstärkt. Also ich meine, Problem ist, dass das hier keine ordentliche Zeitachse ist. Diese Strecke hier ist natürlich ungleich viel länger als diese hier, weil wir es hier also mal locker mit 2000 Jahren zu tun haben und hier eigentlich nur mit 200. Also insofern ein Zerrbild. Aber hier gibt es erstmal so eine immense Verschiebung Richtung Realismus. Und dann hat sich gleichsam im Durchgang durch den Rationalismus der Neuzeit danach wiederum die Traum- und Wirklichkeitskonzeption zerspalten und jedenfalls vereinzelt in solche radikalen Positionen hineinentwickelt. Und die Romantik spielt dafür eine ganz wichtige Rolle. So dass wir heute auch so ernstzunehmende philosophische Positionen haben, die diese griechische Perspektive gerade die besonders interessante finden. Ich habe um diesen Bogen, den ich jetzt hier nahegelegt habe, also sozusagen rein in den Realismus und dann doch wieder so eine Zerfransung der Positionen, also diese hier greifen ja parallel, um diesen Bogen, der übrigens, was diese Wiederentdeckung der griechischen Perspektiven angeht, trotzdem was ganz anderes ist, sicher als sowas wie zurück zu den Wurzeln. Also ich will damit nicht sagen, dass wir hier irgendwie wieder zu den Griechen kommen oder dergleichen, aber es ist interessant, dass eben diese Perspektivierung, diese Idee des Pluralismus der Wirklichkeiten und der Inkompatibilität der Perspektiven, die gleichwohl gelebt werden kann, als Pluralismus heute wieder so eine gewisse Renaissance erfährt. Also ich habe, um das noch etwas deutlicher zu illustrieren und auch vielleicht um so eine Suggestion, die da jetzt etwas drinsteckt, um der vorzubeugen, dasselbe Bild nochmal eingefärbt, und zwar, mal abgesehen von der zusammengestauchten Zeitachse, um hier noch einen weiteren Aspekt reinzubringen, den ich jetzt bisher ignoriert habe. Es ist ja nicht so, dass die Theorien, die wir da jetzt so draufgesprenkelt haben, auch nur in annähernder Weise gleich mächtig, gleich wirkungsmächtig gewesen wären. Und das habe ich jetzt hier versucht nochmal reinzubringen und habe die in Sachen Wirklichkeitstheorie, auch in Sachen Wirklichkeitsverständnis, tatsächlich wirkmächtigen Theorien rot markiert. Dann sehen wir, die Romantik war zwar ein Einschnitt, aber sie war doch auch eine im Ganzen eher indirekt wirksame Phase. Und vor allem die modernen Autoren, die ich genannt habe, also dieser Bereich hier unten, Derrida, Binswanger, Foucault oder auch die aktuellen Autoren, also Walter Seiter beispielsweise oder Matthias Fischer, die ich ja auch zitiert hatte, das sind jetzt unter Wirksamkeitsgesichtspunkten, muss man sagen, vergleichsweise kleine Lichter, die nur mal so aufleuchten und im akademischen Kontext gelesen werden, aber in dem Sinne, müsste man sagen, sozusagen nicht ihrerseits Wirklichkeit machen können. Das ist ganz anders mit diesen stärker naturalistischen Theorien auf dieser Seite. Mit anderen Worten, philosophisch gesehen, stellt sich die Wirklichkeitsfrage längst radikal neu. Gibt es diese wirklichkeitskritische Perspektive? Praktisch, politisch und wahrscheinlich auch alltagsmächtig beherrschen gleichwohl die realistischen Theorien seit der Neuzeit das Bild. Also diese ganze Seite des Bogens kann man vielleicht auch als esoterische Philosophenspielerei bezeichnen und dann hätten wir hier eine viel stärker auf so einen Realismus hin drängende, ich will jetzt nicht sagen Entwicklung, aber Verschiebungsrichtung. Betrachten wir es einmal aus der historischen Vogelflugperspektive. Was den traumtheoretischen Realismus kennzeichnet, hatten wir zunächst an der Verschiebung betrachten können, durch die sich das christlich überformte Erfahrungsdenken des Mittelalters, also diese Verschiebung hier, von demjenigen der Antike unterscheidet. Ein, sagen wir, ruhiger, wenngleich durch keine übergreifende Form von Vernunft noch einmal abgesicherter Pluralismus der Erfahrungssphären, hatte die klassische griechische und in gewisser Weise auch die griechisch inspirierte römische Antike geprägt. Ob der Traum als andere Form des Wachens eher wenig für das Wachen Wissenswerte enthält, das war Aristoteles Meinung gewesen, oder ob er eher viele Auskünfte mit Belang für die Wachwelt zu bieten hat, das war die Meinung von Artemidor gewesen, das konnte man in der Antike durchaus diskutieren. Wie wir gesehen haben, waren die Meinungen da durchaus geteilt. Dennoch waren in dieser frühen Zeit die Erfahrungen der Nacht zwar hochgradig anders als die des Tages und vom Tag her gesehen auch fremd, aber sie waren einer externen Macht nicht geschuldet. Also einer Macht, die uns irgendwie von unserem Selbst entfremden würde oder die Frage dieser Übergänge von der Nacht in den Tag, vom Schlafen ins Wachen oder vom Wachen ins Kranksein und vom Kranksein wieder ins Gesundsein und so weiter irgendwie gefährdet hätte. Der Traum bedrohte nicht per se unsere Seele. Und eben dies ändert sich mit der christlichen Epoche. Also da wäre hier diese erste Verschiebung. Wenn man so will, herrscht auch im Christentum ein Pluralismus der Erfahrungssphären. Deswegen habe ich das relativ weit doch in diesen eine Richtung hineingetragen. Jedoch ist die Erfahrung einer rechten und guten Realität des Aufgehobenseins im Glauben an Gott diejenige, auf die sich die Anstrengungen des Christenmenschen hinrichten. Der Erfahrungspluralismus der Träume im Mittelalter ist nicht irreal. Sie erinnern sich, die Anfechtungen im Glauben sind aus der mittelalterlichen Perspektive im Gegenteil höchst real, auch sehr gefährlich für das Individuum. Die Heterogenität der Erfahrung steht aber nun, und das ist neu gegenüber der Antike, unter dem Vorzeichen des Verdachts, auch des Selbstverdachts, der Sorge und unter dem Imperativ der Kontrolle. Man sehnt sich sozusagen nach der einen, alles in sich aufhebenden und geborgenen Realität, auch wenn sie nicht da ist. Oder nur für den Gläubigen zu erlangen im Laufe der Zeit und über die Anfechtungen hinweg. Im Traum spricht nicht unsere, auch unter den Bedingungen wechselnder Wirklichkeitserfahrungen, vertrauenswürdige Seele, sondern ein schwer kontrollierbares, das von uns selbst nicht allein, vielmehr nur unter der Aufsicht von Seelsorgern moralisch und ethisch beherrscht werden muss. Ist die eine Realität des Gläubigen eine, die die Differenz von Traum und Nichttraum sehr wohl kennt? Die eine Realität des Christenmenschen ist ja geradezu von Differenzen umstellt. So lockert sich der Druck der radikalen Andersheit der nächtlichen Erfahrung mit der Renaissance. Und es bricht mit dem Rationalismus der Neuzeit die lange Epoche einer Vernunft an, die das andere ihrer selbst nicht mehr fürchtet. Das wäre jetzt diese nächste Verschiebung, die wir angeguckt haben. Und ich meine, ich habe den Descartes hier zweimal eingetragen, einmal in Klammern mit dem Traumargument. Sie erinnern sich, also im Modus des als ob nutzt er das zu rhetorischen Zwecken und spielt damit sozusagen dieses Zweifelsparcours durch, aber seine eigentliche Traumtheorie ist eine, die von keinerlei Wirklichkeitszweifeln angekränkelt ist, und wir haben ja außerdem hier auch noch diese physiologische Erklärung, die wir sozusagen als Erklärung im Hinterkopf des radikalen Zweiflers auch immer unterstellen können. Descartes war unser Musterbeispiel für diesen Einschnitt gewesen, und hier haben wir dann auch tatsächlich etwas vor uns, was man einen, würde ich sagen, also so kann man es vielleicht nennen, einen traumtheoretischen Realismus nennen könnte. Descartes hatte eine Traumtheorie, wir hatten das gesehen. Eigentlich hat er sogar mehrere, denn er setzte den Traum mehrfach ein. Er verwendete ihn zum einen, um die Möglichkeit, die Welt, die wir erleben könnte, geträumt sein, als argumentative Figur einzusetzen, auf den Weg zum Cogito. Und zweitens außerdem noch einmal, indem er kurz erwägt, die Welt insgesamt könnte die Kreation eines Genius malignus sein, also dieses bösen Geistes. Aber da ist dann auch am Ende klar, das kann nur eine sozusagen obsolete Überlegung sein, es gibt Gott. Dass sich dies alles nicht so verhält, folgt für ihn eigentlich unproblematisch aus dem Faktum der Zusammenhangslosigkeit unserer Träume. Sie erinnern sich, Descartes war einer derjenigen gewesen, der die innere Zerrissenheit, den Sinnmangel des Traums, als traumspezifisches Kriterium zur Unterscheidung von Traum und Wachzustand gewählt hatte. Der Traum ist für Descartes evidenzunfähig und damit ist er nicht wirklich. Nicht wirklich genug, könnten wir sagen. Zusätzlich, das hatte ich erwähnt, bietet uns Descartes auch noch diese physiologische Traumtheorie an, also die Träume sitzen im Gehirn und leiten sich damit aus der Maschinerie des Körpers ab. Wir hatten ziemlich genau untersucht, wie diese mehrfache Erklärungsschleifen des Descartes stets dasjenige voraussetzen, was die Vernunftwirklichkeit von der Erfahrungsdimension der Träume unterscheidet. Dass es nämlich diese Vernunftwirklichkeit immer schon als eine durchgehende Evidenzachse gibt. Es sind auch im Träumen immer wir selbst, die träumen, stellt Descartes fest. Es ist auch im Traum das Cogito der Wachwelt, dem das Träumen widerfährt. Was immer das Träumen also sei, mehr als eine lückenhafte Zone der Vernunft, mehr als ein bloß defizienter Modus der einen Wachvernunft, kann es per Definition nicht mehr sein. Es gibt, das wäre sozusagen die Grundformel dieses traumtheoretischen Realismus auf dieser Achse, es gibt keine andere, keine fremde, keine dem Wachbewusstsein wie ein stummes, mächtiges Geheimnis sich aktiv entziehende oder entgegenstellende Welt des Traumes mehr, die so etwas wie eine eigene Form von Erfahrung wäre, sondern es gibt einfach nur mangelhafte Formen von mentaler Klarheit. Klarheit natürlich der einen konkurrenzlosen Realität. Man könnte sagen, mit Descartes beginnt der Monismus, also das Einheitsdenken der modernen Realität. Oder vielleicht sollte man besser sagen, er beginnt nicht, aber er wird mit Descartes besiegelt. Natürlich fällt Descartes auch nicht völlig vom Himmel und ich habe jetzt auch nicht alles, was man sozusagen traumhistorisch hier noch dazwischen schieben könnte, zwischen diese unglaublich lange Phase von Augustin, 300 nach Christus bis Descartes, noch hinein erzählen könnte. Sowohl die rationalistische Philosophie als auch die sich etablierenden Naturwissenschaften setzen auf diesen neuen und endgültigen, erkenntnistheoretisch gewissermaßen immer schon, egal was wir über Träume da noch weiter herausfinden wollen, erkenntnistheoretisch immer schon letztlich von der Traumfrage befreiten Realismus auf. Kant verlängert diese Linie nur, das hatten wir besichtigt. Deswegen steht Kant auch unmittelbar in dieser Achse. Der Traum ist ein objektives Körperphänomen und er hat eine, wenngleich etwas umwegig konstruierte, nützliche Funktion. Das ist diese Linie. Mit der Romantik scheint dies alles anders zu werden. Hier bricht sich ein Denken Bahn, das nun zwar nicht in seinem Realitätsverhältnis die Uhr zurückdreht und gleichsam zurück zu den Griechen geht, wenngleich diese Devise zurück zu den Griechen, also die Lektüre der griechischen und heidnischen Klassiker, sicher eine der Ermöglichungsbedingungen der Romantik und auch dieses anderen Wirklichkeitsverständnisses war, dass die Romantik so ja doch plötzlich, sagen wir mal, in die Welt bringen konnte. Sicherlich hat das auch mit der Französischen Revolution zu tun, die Französische Revolution wiederum hatte mit der Romantik zu tun. Also es ist eine sehr interessante, rapide Zeit, wenn Sie bedenken, dass zwischen Kant und dieser Bewegung, sagen wir mal, eigentlich kaum ein historischer Abstand besteht. Vor allem nicht dieser kantischen Anthropologie, die ja Kants, ein ganz spätes Werk Kants ist. Die Romantik, könnte man sagen, perforiert den rationalistischen, traumtheoretischen Realismus und sie perforiert ihn mit einer neuen Stoßrichtung, nämlich der Idee der Vermischung und des Übergangs, der gleichsam von innen her praktisch bewerkstelligt werden muss. Das ist auch eine andere Perspektive als diese erkenntnistheoretische Perspektive oder die transzendentalphilosophische Kants, die eben in der rationalistischen Achse vorher gewählt wurde. Eine der Möglichkeitsbedingungen der romantischen Neubewertung und Reaktualisierung des Traumes ist diejenige, dass die Romantik den Traum gleichsam als eine Form des Denkens interpretiert und in diesem Sinne sie ein Stück weit in der Tat auch von der Nacht ablöst, die Traumfrage, und verallgemeinert. Das muss man sozusagen trotz Novalis sagen. Die Nacht, also die Bindung des Traumes an die Nacht, ist in gewisser Weise auf dem Weg in die Neuzeit oder im Durchgang durch die Neuzeit verloren gegangen. Der Tagtraum, der Liebeswahn, die Todessehnsucht, sie alle sind ebenso helle, potenziell ebenso helle, reflexionsartige Zustände wie das Träumen im Schlaf. Oder auch das Träumen in dieser ganz für die Romantik ganz besonders interessanten Weise, sie erinnern sich, das Träumen, dass man im Traum träumt noch einmal, also die Selbstreflexion des Traumes in der Nähe des Erwachens. Das romantische Denken gewinnt das andere der Vernunft zurück, um die Vernunft in einem neuen, dem dritten Zustand gleichsam neu zu erfinden. Einem Zustand, der zwar nicht mehr im alten Sinne realistisch ist, aber dafür eine Art weltumspannender, beseelter, neuer und harmonischer, zauberischer Einheit bieten könnte. Hierin liegt auch der Unterschied zu den Griechen, die erstens nicht den Pluralismus der Erfahrungen auf lediglich einen Dualismus reduziert hätten, wie das in der Romantik der Fall ist. Also diese Symmetrievorstellung einerseits der Traum, andererseits die Wachwirklichkeit ist eine potenziell duale Vorstellung und dazwischen der Übergang wäre so eine Art Grenzzone zwischen diesen zwei Reichen. So dualistisch haben sich das die Griechen nicht gedacht. Und die Griechen hätten auch nicht in derselben Form auf das neue Universelle dieser Übergangsbewegung gesetzt, die sozusagen zur eigentlichen Dimension ernannt, die Aufhebung in der dritten Dimension erreichen. Also insofern, das wäre mir auch wichtig, gibt es auch hier zwischen definitive Unterschiede und nicht einfach eine historische Kontinuität oder dergleichen. Der romantische Impuls wird dann im 19. Jahrhundert dann auch ganz unterschiedlich verarbeitet. Jeweils durchaus modern. Schopenhauer entdeckt die tiefen Dimensionen des Willens unter allen Vorstellungen. Die empirische Psychologie sucht umgekehrt gerade nach den materiellen Determinanten eben dieses Willens. Und überhaupt wird gerade das Tiefen- und Latenzdenken der Romantik, Sie erinnern sich, gerade diese Bewegung raus aus der Wirklichkeit, ironischerweise im Laufe des 19. Jahrhunderts dann durch den neuen Realismus einer objektivierenden empirischen Forschung usurpiert. Die Naturwissenschaft selbst erobert die Tiefe und geht jetzt auch in die Latenzphänomene hinein. Sie wird selbst Tiefenforschung und setzt ihre empirischen Werkzeuge auch an diesen Sachverhalt Seele an. In diesem Sinne konnte man diese merkwürdige Verschiebung von der Romantik hin bis zu einer neuen Form von, sagen wir mal, psychologischem Realismus in Sachen Traum ziehen, und Freud verlängert diese Linie dann auf seine eigene und ganz originelle Weise. Wir hatten uns mit Freud und der Kritik an Freud einige Vorlesungen lang beschäftigt. Ich hatte ganz bewusst auf das 19. Jahrhundert und auf die Psychoanalyse einen besonderen Akzent gelegt, und ich hoffe, es ist dabei die Ambivalenz jener epochemachenden einerseits Verwissenschaftlichung, aber eben andererseits auch Einengung und in einem neuen Sinne medizinischen Zurichtung, realistischen Zurichtung dieses Gegenstandes Traum deutlich geworden. Mit der Psychoanalyse finden wir im Vernunftuniversum der Theorie den kühnen Gedanken wieder zugelassen, dass Träume nicht nur unvermeidlich oder notwendig oder nützlich sind, sondern dass sie etwas bedeuten. Dass sie also rational verstehbar und rational interpretierbare Phänomene sind und nicht, um nicht zu sagen, methodisch entschlüsselt werden können. Freilich steht Freuds Traumwissenschaft und stehen auch die gesellschaftskritischen Spielarten der Traumdeutung auf tönernen Füßen. Man deutet den Traum und hat auch Regeln für die Deutung, aber was der Traum genau ist, das wissen und besagen die psychoanalytischen Theorien nicht. Und insofern ist der Realismus der Psychoanalyse ein Realismus der Praxis, ein Realismus der praktischen Deutung, möglicherweise auch der therapeutischen Wirksamkeit. Und insofern auch eine Art realistisches Einheitsdenken, das eher auf diese Seite gehört. Bis heute schwankt die Psychoanalyse, ob sie in theoretischer Hinsicht ihren traumtheoretischen Realismus eher auf die Sozialbeziehungen und die Sprache, zum Beispiel Lacan, oder auf eine physiologisch-naturwissenschaftliche Theorie eines inneren Unbewussten, das letztlich ein Körpersachverhalt ist, Reich oder auch Hirnforschung stützen soll. In beiden Varianten bliebe die Psychoanalyse aber ein Realismus im genannten Sinn und konfrontierte nicht die Traumerfahrung mit der wissenschaftlichen Vernunft, die den Traum zu verstehen sucht, selbst. Ludwig Binswanger hat das Dilemma, das für die Psychoanalyse entsteht, sofern sie eben diese Traumerfahrung nicht auf sozusagen die Frage nach dem Was ist der Traumerfahrung nicht auf den auf die Erfahrung, die die Arbeit des Psychoanalytikers denn auch wiederum anleitet und seine Gewissheiten über das, was da passiert, überträgt. Ludwig Binswanger hat das Dilemma formuliert aus der Sicht eines Psychoanalytikers, dem ein Traumbild mitgeteilt wird. Im konkreten Fall ein Traumbild, das sich als Motiv auch schon in griechischen Texten und überhaupt in der europäischen Überlieferung und Dichtung hindurch finden lässt. Das ist ihm nämlich passiert. Eine Patientin hat ein Motiv erzählt aus einem Traum, das er also kannte, schon aus der griechischen Literatur sozusagen als klassisches Motiv. Es handelte sich also um etwas, das keineswegs als bloß individuell bezeichnet werden konnte. Und Binswanger hat die Frage, die daraus entsteht, wie folgt formuliert. Wer will entscheiden, ob hier die Wahrheit in der Innerlichkeit der Subjektivität zu suchen ist oder in der Äußerlichkeit der Objektivität? Wenn man sich bis zu solchen Fragen sozusagen hindurch wagt durch die Selbstverständlichkeit einer Disziplin, sagen, auch das Träumen heute könnte verstanden werden als Stück einer pluralen Welterfahrung, jedenfalls wenn man die modernen Normalitäten im Umgang mit der Traumerfahrung beiseite schiebt. Und dann kommen solche Ideen auf, wie die neue Faszination dieser sozusagen ganz handfest praktischen, ja auch empirischen Traumwissenschaft, beispielsweise des Artemidor, aus der ein ganz anderes Wirklichkeitsverhältnis sprach. Aus der Antike und aus allen Verschiebungen seither können wir also zum Ende der Vorlesung lernen, was der Traum ist. Dieses Problem hat die europäische Denktradition bislang nicht im Ansatz erledigt oder geklärt. Was wir hinsichtlich der Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit sagen können, ist immerhin das: Es handelt sich um eine bewegliche Differenz. Eine Differenz, die sich der Zuschreibung verdankt. Einer eingespielten Zuschreibung freilich, einer Zuschreibung, welche die Wachvernunft vornimmt und welche in dem Maße, wie man dazu Theorie mobilisiert, die Wachvernunft letztlich vor allem vor sich selbst plausibel machen kann. Und mit ihren eigenen Mitteln. Dabei, wenn man da sozusagen theoretisch herangeht, verschwindet dann der Traum. Er verschwindet gleichsam unter seiner Erklärung. Wiewohl er andererseits eben auch nicht ohne Erklärung intersubjektiv zu haben wäre, nämlich kommunizierbar ist. Damit komme ich zum Ende der Vorlesung auf einen letzten Gedanken, der uns nicht den Traum erklärt, aber vielleicht noch einmal in den Blick nehmen hilft, was wir vor uns haben, wenn von dieser eigentümlichen, durch die Geschichte hinweg variierten Differenz von Traum und Wirklichkeit die Rede ist, die wir ja jetzt einfach mehr oder weniger beschrieben haben im Medium der unterschiedlichen Theorien, die wir besichtigt haben. Ein Gedanke nämlich tauchte im Laufe der Vorlesung manchmal am Horizont auf. Wäre es denkbar, dass es diese Differenz von Schlafen und Wachen, von Traumerfahrung und Wachwirklichkeit nicht gäbe? Dass sie ganz wegfiele sozusagen? Einige Autoren oder Texte hatten diese Möglichkeit berührt. Freud zufolge droht dann der Wahnsinn. Und auch in der mittelalterlichen Perspektive war diese Möglichkeit aufgetaucht, nämlich dann, wenn uns die bösen Dämonen gepackt haben, wenn es sozusagen einen Traum gibt, der dann wirklich die ganze Welterfahrung umfasst, der dann so etwas wäre, ja, das verschwimmt. Entweder nicht enden wollender Albtraum oder aber nicht enden wollende Wacheindrücke, die nicht unterbrochen werden mehr durch Schlaf und richtigen Traum. Diese Zustände, der Wegfall der Differenz, liefen demzufolge auf ein und dasselbe hinaus, auf Chaos. Es bräche eben die Wirklichkeit zusammen, sofern es sie nämlich nur in der Unterscheidung und als Unterscheidung vom bloß Geträumten geben kann. Freud zufolge bräche freilich weniger die Wirklichkeit als das Subjekt zusammen, sofern er sich das Subjekt als etwas vorstellt, das nicht leben kann bzw. neurotisch wird, sobald es die scharfe Grenze der Wirklichkeit, die Selbstverständlichkeit der normalen Wirklichkeit aller, gleichsam verliert. An dieser Stelle, denke ich, können wir aus der Perspektive der Philosophie sehr viel vorsichtiger sein. Diese Grenze, die scharfe Grenze der einen Wirklichkeit, mag nicht so einfach preiszugeben sein, aber sie steht weder fest, noch ist man gleich verrückt, wenn man sich klar macht, in welch starkem Maße sie ganz anders aussehen kann. Zum Beispiel vielgestaltiger und übergängiger, vielleicht auch unproblematischer, als es in derjenigen Phase der europäisch-rationalistischen Moderne als normal gilt, in die hinein wir sozialisiert worden sind. Das Träumen zeigt uns mehr noch an, dass eben diese Wachnormalität eine gewordene ist, in der wir stecken und gut zurechtkommen und leben. Und übrigens ist sie nicht nur historisch geworden, bei den Griechen war es erkennbar anders, sondern sie ist auch geworden in einem individuellen biografischen Sinn. Möglicherweise bildet der Traum, von der Wachnormalität her gesehen, daher vielleicht so etwas wie die Urform der Imagination, aus der wir trotz der Wirklichkeit, in die hinein man als soziales Wesen erwachsen wird, also dieser Differenz, Wirklichkeit als Unterscheidung von etwas als Nichtwirklichkeit, in die man hinein erwachsen wird, niemals ganz vertrieben werden. Das wäre dann eine noch ganz und gar ungegenständlich, tatsächlich radikal andere Imagination. Also wenn wir jetzt versuchen, uns diese Sphäre vorzustellen, was könnte die sein, vor der Trennung oder jenseits der Trennung oder diesseits der Trennung, wie auch immer, von Traum und Wirklichkeit, wo also diese beiden einander korrespondierenden Sphären so noch nicht ausdifferenziert sind. Wenn wir jetzt nicht sagen, das ist Chaos, dann könnte man auch sagen, es ist vielleicht etwas so wie eine allgemeine, ein Reich des allgemeinen, noch nicht ausdifferenzierten, zum Beispiel Imaginären. Ein wenig in diese Richtung hatten Deleuze und Guattari oder auch Foucault das Träumen interpretiert, als eine Erfahrung, die nicht primär hier und jetzt dem Wirklichen gleichsam nur spiegelbildlich gegenüberliegt, sondern als eine Erfahrung, die, wenn man begreift, dass diese Differenz eine gewordene ist, die außerdem noch auf den gemeinsamen Nullpunkt sozusagen der Absonderung von etwas als Wirklichkeit und etwas anderem als Traum verweist. Also auf eine immer wieder neue, gleichsam in der Erfahrung berührte Notwendigkeit, diesen Unterschied herzustellen, damit aber auch auf die Möglichkeit, dass es nicht unterschieden sein kann. Also vielleicht kann man an der Stelle nochmal so eine behelfsmäßige, es wird ein bisschen länger dauern heute, klappt aber noch, so eine behelfsmäßige Zeichnung machen, also wenn wir sagen, wir haben hier diese Wachwirklichkeit oder Realität, die Begriffe kann man unterscheiden, da finden Sie auf dem Zettel mehr dazu, das habe ich in der Folie als zusätzliche Komplikation rausgelassen, wenn wir den Traum haben, hier und immer nach dieser Differenz gefragt haben, dann könnte man ja spekulieren über eine wie immer geschaffene Zone, zum Beispiel, sagen wir mal, eines allgemeinen Imaginären, was immer das sei, die eben nicht nur irreal ist, verloren, nie existiert hat oder dergleichen, sondern im Traum in gewisser Weise als Wurzel oder Sphäre, auf die das zurückverweist, mit präsent sein kann. Möglicherweise könnte dieses Imaginäre natürlich auch auf der anderen Seite, die ja genauso ausdifferenziert ist, mit im Spiel sein. Das ist jetzt eine Zusatzüberlegung, die in keinem Text, den ich kenne, irgendwie weiterverfolgt würde, aber man könnte auch über das Denken beispielsweise nachdenken, ob sich nicht auch das Denken in irgendeiner Weise in dieses Imaginäre möglicherweise von der Seite der Realität her hinein bewegt. Es wäre eine interessante Blickrichtung, also das Thema der Differenz nochmal zu beziehen auf die Frage, ja woraus heraus denn differenziert? Es ist nicht möglich, schreibt Foucault beispielsweise, das Imaginäre als umgekehrte Funktion oder als Anzeichen einer Verneinung der Wirklichkeit zu definieren. Einfach nur hier unten liegt es nicht, das hätte die Romantik über die Fantasie auch gesagt. Es ist nicht möglich, so etwas wie diese Idee einer sozusagen noch nicht zu diesen beiden Ordnungen ausdifferenzierte Dimension bloß bezogen auf die vorhandene Differenz auf eine Seite zu gruppieren. Vielmehr gäbe es aus dieser Perspektive gleichsam diesseits der Realität hier so etwas wie die Möglichkeit eines Realismus der Irrealität. Also diese Zone hat auch einen Status, einen erkenntnistheoretisch schwer einzukreisenden, Aber wir könnten sie auch nicht einfach nur auf diese Seite verweisen und sagen, naja klar, geträumt. Das wäre jedenfalls wieder dieser grundrealistische Gestus, der philosophisch in vielem schlecht als letzte Auskunft taugt. Das Träumen wiese in dieser Lesart zurück auf so etwas wie den Nullpunkt jener Grundgeste unserer Erfahrung, eine Ordnung als die reale Ordnung abzusondern von etwas anderem. Wobei unsere Erfahrung natürlich sofort, in dem Moment, wo man über dieses Woraus differenziert es sich heraus nachdenkt, natürlich sofort auch immer wieder diese Grundgeste vollzieht. Also nach einer Unterscheidung sucht, das Nicht-Geträumte zusammenordnet, dasjenige, das ich als anschlussfähig erleben kann, dasjenige, das ich mit anderen teilen kann, dasjenige, das ich im Sinne einer kollektiven Verlässlichkeit auf Zukunft hinordnen kann und dergleichen, als real oder wachwirklich oder dergleichen auszeichne. Auch dasjenige, an das ich für Tag kontinuierlich anknüpfen kann, obwohl ich durch die Nacht und das Träumen unterbrochen wurde. Bei den Träumen ist das nicht möglich. Auch ein solches Argument, Sie erinnern sich. Also diese Anknüpfbarkeit und dergleichen würde dann immer wieder diese Suche nach Ordnung befriedigen. Und insofern kehrt diese Grundgeste der Ausdifferenzierung durchaus zurück, auch wenn man eben die Frage stellen kann, wo heraus differenziert es sich aus. Vielleicht erinnern Sie sich an das schon einmal zitierte Heraklit-Fragment. Der wache Mensch lebt in einer Welt der Erkenntnis. Der Schlafende hingegen hat sich zur Welt gewendet, die ihm eigen ist. In der skizzierten Weise könnte man dieses Fragment deuten, nämlich diese Welt, die ihm eigen ist, wäre keine Welt, die sozusagen nichts ist oder bloß das Gegenteil der Wachwirklichkeit, sondern möglicherweise so etwas wie diese Sphäre einer allgemeinen Imagination. Es gäbe dann ein Imaginäres, das nicht imaginär ist, weil unsere Wachvernunft gegenüberliegt, sondern das imaginär ist, weil und sofern es der Trennung von Wachvernunft und ihrem anderen noch vorausliegt. Wie es auch diesseits der Trennung von Traum und Nichttraum verbliebe. Ein imaginäres, das gleichsam auf die Zone diesseits der aktuellen Weltaufteilung, natürlich aber auch überhaupt diesseits der Mitteilbarkeit, die sich dank maßgebender Ordnungen, zum Beispiel eben einer einen Wirklichkeit oder vielleicht auch mehrere unterschiedlicher Formen von Wachen, wie die Griechen das genannt hätten, verdankt. Das nur so mal als Anriss einer Möglichkeit, sich sozusagen nochmal eine weitere Komplikation in unsere Fragestellung hineinzudenken. Das war natürlich jetzt keine philosophisch besonders befriedigende Auskunft, sondern eher so eine Art Vor- oder Ausblick und Leseeinladung oder wie auch immer. Ich fasse jetzt noch einmal für die letzte Vorlesung die sehr unterschiedlichen Punkte zusammen, die wir heute zum Teil nochmal abgeschritten haben oder eben auch neu dazugekommen sind. Erstens, die moderne Hirnforschung liefert nicht nur anatomische Schnitte, sondern auch elektroenzephalographische und anders wie gemessene Daten zu neuronalen Aktivitäten im Gehirn. Demzufolge lassen sich schlaftypische neuronale Aktivitätsmuster ausmachen und auch ein typisches Datenbild dem Traumschlaf zuordnen. Freilich decken solche typischen Messbilder weder die ebenfalls häufigen untypischen Fälle, die es gibt, noch besagen sie viel über die Traumerfahrung selbst, die man eben nicht messen kann, sondern die man stets parallel erfragen muss, um die Messdaten überhaupt zuzuordnen. Und bei diesem Erfragen setzt man natürlich das, was Traum ist oder Traum genannt wird, in gewisser Weise schon voraus. Hirnphysiologie kreist damit bestenfalls einige Begleitumstände des Träumens ein. Eine Erklärung des Träumens gibt sie nicht. Zweitens, betrachten wir im Rückblick die Geschichte des Nachdenkens über das Träumen. So springt vor allem der Wandel ins Auge. Ein Wandel, der keine, das hat man aus diesen mal so versuchsweise hingeworfenen Skizzen sicher gesehen mit den versprengten Namen, ein Wandel, der keine Entwicklung ist. Es gibt nicht wirklich einen Fortschritt, und keine gerade Linie oder eine allmähliche Erweiterung des Wissens über die Träume oder dergleichen. Drittens, es gibt auch keinen klaren Zuwachs an Erkenntnis in der Frage nach der Differenz von Traum und Nichttraum oder Traum und Realität. Bemerkenswert ist eher der Bogen hin zu einem für die Antike noch ganz und gar undenkbaren traumtheoretischen Realismus, mit dem die rationalistischen Erklärungsmuster der Neuzeit die Frage nach dem Traum gleichsam einbetten oder einbinden in eine Perspektive, die eine vorweg immer schon von der Frage nach dem Status der fremden Traumerfahrung und auch von der Frage nach dem möglichen Zusammenhang von Traum und derjenigen Erfahrung, die die Wissenschaft privilegiert, der Erfahrung der Wissenschaft, der Wirklichkeit kennt. Also eine immer schon eingebundene Thematisierung des Traums in einen Realismus, der sozusagen immer schon vorweg unterstellt werden kann. Die Romantik bildete hier einen Einschnitt, den das 19. und 20. Jahrhundert allerdings schnell wieder in Formen neuer Realismen überführt hat. Ich habe diese jetzt mal genannt, den psychologischen, und vielleicht könnte man auch noch ergänzen, diesen neurologischen Realismus in der Traumtheorie. Viertens, kann die Philosophie sich von diesen Verengungen, von dem verengten Wirklichkeitsdenken befreien? Eine Idee hatte ich zuletzt kurz angerissen, die nun nicht den Traum zur besseren Wirklichkeit oder romantisch zum Medium des Denkens erhebt, aber eben doch auch ansetzt an der Frage der Differenz, also in gewisser Weise diesen wirklichkeitspluralistischen Blickwinkel beibehält. Man könnte dann fragen, ist diesseits der Differenz der Ordnungen Wachwirklichkeit und Traum, so etwas wie ein vorträumerisch und vorwirkliches Imaginäres gelegen, auf das uns die nächtliche Traumerfahrung, vielleicht aber auch andere imaginäre, nicht normale und auch nicht mitteilbare Erfahrungen jeweils punktuell zurückverweisen können. Ohne dass wir jetzt sozusagen hier irgendeine stabile Form von Erfahrung und dergleichen hätten. Das wäre schon immer wieder nur möglich im Blick auf das, was ich jetzt mal so diesen Grundgestus des Erfahrens genannt habe, dass eben Ordnung ausdifferenziert wird. Fünftens, Sie merken schon, gerade dieser Schlussgedanke, ein Imaginäres steckt möglicherweise in der Traumerfahrung, das auf die gemeinsame Wurzel von Traum und Nichttraum, von Wachwelt und Irrealität verweist. Dieser Gedanke ist nicht das Ende, sondern wieder ein Anfang für philosophische Überlegungen. Wir stehen also tatsächlich in gewisser Weise so klug wie zuvor vor diesem großen Panorama, das ja eine gewaltige Zeit der Denkanstrengungen überspannt. Geben wir also einem Autor das letzte Wort, der zwar traumtheoretisch nicht sehr ergiebig ist, ich weiß gar nicht, ich habe ihn einmal erwähnt, aber nur im Zusammenhang mit der Literatur. Dieser Autor hat uns angesichts des theoretisch schwer Fassbaren einen schönen, weil lustigen Schlusssatz geliefert. Und den zitiere ich jetzt noch. Ganz und gar bin ich ein armer Wicht. Meine Träume sind nicht wahr. Und meine Gedanken geraten nicht. Das ist von Goethe. So, sind wir noch einigermaßen pünktlich fertig. Ich bedanke mich und erinnere nochmal an Herrn Denekes Bögen. Die jetzt, gehen Sie die rum oder noch auszufüllen wären. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten, bis die nächste Gruppe kommt.